Das Johannesevangelium kommt oft sehr hoch und hehr daher. Für manche klingt das fast wie abgehoben. Aber das ist nur die Oberflächenstruktur des Textes. Wenn man genau hineinschaut, dann sind gerade die Reden Jesu im Johannesevangelium ungeheuer vielschichtig, spannungsreich. Ja, dieses Evangelium ist von Spannungen durchzogen, die man gar nicht mitbekommt, wenn man so einen Abschnitt hört, ehrfürchtig hört. Und ich möchte mit Ihnen über diesen komplexen Text heute ein wenig nachdenken. Zunächst einmal, das Johannesevangelium hat zwei große Teile. Die ersten 12 Kapitel, die Offenbarung Jesu vor der Welt. Und das endet mit einer Bilanz des Unglaubens. Und dann setzt der Evangelist im 13. Kapitel mit einer ausladenden Einführung an. Die Stunde ist da. Und Jesus will vor dem inneren Kreis seine Liebe bis zum Letzten zeigen. Und er tut das durch eine Symbolhandlung, die Fußwaschung, das Mahl wird fast ausgeblendet und kurz vor unserem Vers mit dem neuen Gebot. Das übliche Doppelgebot der Liebe taucht gar nicht bei Johannes auf. Und das neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, erst hier vor dem inneren Kreis. Aber in dieses Mahl sind zwei große Probleme hineinkomponiert. Erreicht das Essen dem Judas, den, der ihn ausliefert und verrät? Und unmittelbar vor unserem Vers sagt er seinem ersten Mann Petrus voraus, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Also im engsten Kreis, wo er sein Herz öffnet, Verrat und Verleumdung. Und diese Linie geht weiter. Thomas und Philippus fragen wie ungelehrige Schüler nach, als ob sie nichts kapiert hätten. Hier zeigt einer seine Liebe bis zuletzt angesichts von Verrat, von Verleugnung, von notorischem Unverständnis in seinem engeren Kreis. Und das ist eine ungeheure Spannung, die auf diesem hehren Text liegt. Und diesmal muss man sich, weil sich das ja durch die Kirchengeschichte fortgezeugt hat, Nietzsche sagt einmal, im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Also hinter dem hohen Anspruch absoluter Liebe blieb ja auch die Kirche und die Kirchen immer zurück. Deshalb, lasst euch nicht verwirren, fast zu zahm übersetzt, lasst euch nicht erschrecken. Denn die Weltgeschichte und die Kirchengeschichte bietet vieles an Schrecklichem. Und dann, im Griechischen ist das nächste, hier haben wir gehört, glaubt an Gott. Man könnte genauso gut übersetzen, was für mich wahrscheinlicher ist, er redet ja zu gläubigen Juden, ihr glaubt an Gott als Indikativ und dann glaubt auch an mich. Denn das ist ja die Herausforderung selbst für den engsten Kreis, die Kreuzigung, die Stunde Jesu, für ihn die Aufgipfelung seines Lebens als Zeichen Gottes anzunehmen. Und dann, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und es hört sich an, ich gehe weg und bin euer himmlischer Quartiermeister. Aber So einfach ist es nicht. Er sagt, ich komme wieder, und das ist nicht die letzte Wiederkunft. Die Wohnung ist nicht nur im Jenseits, sondern er wird es mit dem Begriff Weg später präzisieren und dann einige Verse später sagen, der Vater und ich selbst als Auferstandener werde zu euch kommen und in euch Wohnung nehmen. Also das sind verschiedenste Zeitschichten. Nicht nur die Wohnung der Ewigkeit, sondern seine Einwohnung im gläubigen Herzen ist auch Wohnung, ist Leben mit ihm. Und dann sind sie dort, wo er ist. Dann die Frage des Thomas. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Thomas als gläubiger Jude glaubt natürlich, wie Martha, du wirst auferstehen am letzten Tag, du wirst uns die ewige Wohnung bereiten. Und auch hier korrigiert Jesus, blickt nicht nur in die Zukunft. Ich bin jetzt Weg, Wahrheit und Leben. Und die drei Begriffe, die greifen ineinander. Weg heißt, geht den Weg der Nachfolge. Und in der Sprache der Bibel ist die Wahrheit nichts anderes als die Treue Gottes. Und diese Treue Gottes werdet ihr, wenn ihr meinen Weg geht, erfahren als einen Zuwachs an Lebendigkeit, an Kreativität. Später wird er das mit dem Wort, ihr werdet größere Werke tun, wieder aufgreifen. Und dann, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist kein Satz in einem interreligiösen Buch, wo sozusagen die ausgegrenzte Exklusivität des bestehenden Christentums behauptet wird. Nein, wir müssen den Satz verstehen als Zuspruch an den engsten Kreis. Ihr, die ihr mich kennt, für euch bin ich der einzige Weg. Und dann, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und jetzt kennt ihr ihn. Und dann, Philippus, zeig uns den Vater. Und Jesus ist ganz erstaunt. Denn es ist von Anfang an in diesem Evangelium klar, dass Gott, griechisch ho theos, sein Wort aussendet, wie am Anfang der Schöpfung, und den Logos, was man übersetzen müsste, er ist Theos, er ist von der Art Gottes. Er ist nicht einfach der Gott, wie es im Griechischen heißt. Er ist nicht das Abbild Gottes, nicht wie in griechischen Mythologien ein Gott, der über die Erde wandelt. Er ist Sinnbild für Gott. Vielleicht können wir das an der Entstehung der Ikonenmalerei sehen. Die Ikonen waren ursprünglich Porträtgesichter von Toten, die man in Ägypten auf die Mumien legte, dort, wo das Gesicht ist. Und eine der ersten Ikonen, die wir heute noch haben, im Katharinenkloster auf dem Sinai, hat die Ikone auch noch gewisse Porträtzüge. Aber im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde die Ikone immer mehr zum Sinnbild des Heiligen in einem menschlichen Antlitz, das natürlich stilisiert werden musste, weil jedem klar war, der Satz vom Anfang des Evangeliums, Gott hat niemand gesehen, nach wie vor gilt. Er ist Hinweis, Bild, Sinnbild für Gott. Und deshalb sind die Ikonen auch keine Porträts von Jesus, sondern heilige Bilder, die man im Osten verehrt und küsst. Also dieses In-Vater-Sein, aber nicht einfach der Vater-Sein, das will er hier rüberbringen, Und das ist in der Tat eine Riesenherausforderung. Die Frage ist natürlich, wie kann man erkennen, dass das wahr ist, weil es ist ja eine Provokation. Ein Mensch, den man hinrichtet, ein Mensch, den man als Mensch kennt, selbst wenn man ihn für einen ganz Großen hält, darin Gott zu sehen. Und das ist wie immer auch für uns heute die Wahrheit an sich, die reine Wahrheit, die makellose Wahrheit und nichts als die Wahrheit haben wir in dieser Welt nie. Es ist immer eingetrübt, die irdische Wirklichkeit. Aber wir können die Wahrheit, auf die wir vertrauen, und das Wort Wahrheit kommt aus dem Altgermanischen von Vertrauen. Wir können der Wahrheit vertrauen durch die Früchte, durch die Werke, durch das, was einer glaubt und zu glauben behauptet, an Folgen hat. Das sagt er auch seinem Philippus, glaubt aufgrund der Werke. Und dann ein ungeheurer Satz, ihr werdet euch neuen Herausforderungen der Geschichte stellen müssen, im Glauben an mich. Und ihr werdet mein Werk größer, das heißt nicht qualitativ größer, sondern unter anderen Voraussetzungen, die sich stellen, werdet ihr kreativ weiterführen. Ihr seid nicht nur Befehlsempfänger, die nach einer vorgegebenen Schrift oder einem Skript handeln müssen, sondern die selber suchen müssen, was ist jetzt an der Zeit. Also Sie merken, die verschiedenen Ebenen, Gegenwart, Zukunft, Missverständnis, Aufklärung, das macht diesen Text so spannend und vor allen Dingen unter dem Horizont Verleugnung, Verrat und Unverständnis. Und wir alle müssen uns immer aus dem Unverständnis, manchmal sogar aus der Verleugnung und in dem Verrat, herausrufen lassen vom Auferstandenen. Aber der Punkt, dass Jesus der Weg ist, der in die Zukunft führt und die Gemeinde kreativ sein Werk weiterführen muss, können wir in den beiden Lesungen sehr schön sehen. Was der Konflikt zwischen den griechisch sprechenden ersten Jesus-Anhängern war und den aramäisch sprechenden, das Problem, das hier angesprochen wird, unsere Witwen werden nicht versorgt, taucht später gar nicht mehr auf. Und Stephanus, der Vordermann dieser Siebenergruppe, wird ja später predigen. Er wird genau das tun, den Dienst am Wort wahrnehmen. Und er hat vielleicht die Jesus-Botschaft zugespitzt. Denn nur diese Gruppe wurde von der jüdischen Obrigkeit verfolgt und bildete dann die Brücke zu den Heiden und zu den Samaritanern. Aber ich will auf einen Punkt hinweisen. Die 12 treten zusammen. Das ist ganz im Sinne des historischen Jesus die Gruppe, die er ausgewählt hat. Und zwar als Symbol des erneuerten Gottesvolkes, des 12-Stämme-Volkes. Und wenn es Symbol für das Volk ist, gehören natürlich zu den neuen Erzvätern immer auch die Erzmütter. Sonst gäbe es kein Volk, das weitergeht. Aber diese Institution der 12 taucht nach einigen Jahren gar nicht mehr auf. Und zwar einfach dadurch, dass viele Heiden zu Jesus-Anhängern wurden und dieses in Israel sprechende Symbol der 12-Zahl nicht mehr wirkte. Also, Jesus hat nicht einfach 12 Männer, sondern 12 Juden erwählt. Und wenn man ganz bibeltreu sein wollte, müsste man sagen, die Nachfolger der Apostel müssten eigentlich Juden sein. Sind sie bis heute nicht. Also die Sache ist komplex. Es geht kreativ weiter. Und ähnlich in der zweiten Lesung, wo Petrus wohl gegen Ende des Jahrhunderts, es ist ein Brief von einem anonymen Autor, wird heute meistens gesagt, wo er im Grunde auf die alte Religion zurückweist. Und Religion und Frommsein hieß in der ganzen Antike von Jerusalem bis Rom, man geht in den Tempel, dort gibt es Priester, die mit der Gottheit vermitteln und die bringen die Opfer dar, denn seit der sogenannten agrarischen Revolution gibt es das Gottesverhältnis, Gott, der Natur verdanken wir alles, also geben wir Gott etwas zurück in den Opfern. Und das war vorbei. Der Tempel war zerstört. Der Opferkult restlos vorbei. Und deshalb kann Petrus sagen, ihr alle seid Priester. Jetzt, wenn ihr zu Christus gehört. Und ihr habt nicht in den Tempel zu rennen und Tiere zu schlachten, bringt geistige Opfer dar. Also eine enorme Fortentwicklung von etwas, was es gab, aber unter neuen Zeitumständen ganz anders und neu gedeutet wird. Merken Sie, wie auch der Blick auf unsere heutigen heißen Eisen und Themen viel differenzierter wird, wenn wir sehen, die Urgemeinde war ungeheuer kreativ aus dem Geist Jesu. Und das wäre heute auch angesagt. Und das können nur wir für uns und für die Kirche, für die Christenheit insgesamt erbitten, dass wir in einem absolut treu bleiben. Nämlich, er ist für uns der Inbegriff, das Sinnbild, die Repräsentanz Gottes. Das eint alle Christen. Aber vieles andere kann auch anders sein. Und Gott, das weiß jeder aus seinem Leben, kommt manchmal ganz anders, als wir denken. Vertrauen wir gerade deshalb auf den Gott, der uns seine Gegenwart und die Gegenwart des Auferstandenen zugesagt hat. Amen.